SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Oktober hier in der schönen Zehntscheune in Ladenburg. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher jeden Monat auf die SWR-Bestenliste. Und heute Abend sind aus der Jury zu Gast Sandra Kegel, Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Dirk Nipphals, langjähriger Literaturredakteur der Taz in Berlin, jetzt Feuilletonchef oder Kulturchef der Taz, sagt man. Eigentlich hätte noch Nicola Steiner hier in der Runde dabei sein sollen, aber sie musste leider kurzfristig absagen und deswegen ist Christoph Schröder, freier Literaturkritiker, unter anderem für den Deutschlandfunk eingesprungen. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, lesen Isabelle Dumais und Johannes Werdemann. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Oktober. Es ist der neue Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker und der Titel lautet »Brennende Felder«. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen und eigentlich hätte ich nicht nur Brennende Felder mitbringen sollen, sondern gleich 3 Werke. Denn Brennende Felder ist gewissermaßen der Abschluss einer Trilogie, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Christoph Schröder, in diesen 3 Büchern geht es um die Halbgeschwister Alexander, Jakob und Luisa. Und jetzt bei dem Abschluss steht Luisa im Mittelpunkt. Vielleicht skizzieren Sie mal kurz die erzählerische Ausgangssituation des Romans.
Ja, also diese 3 Halbgeschwister wachsen auf dem Land auf. Die Eltern sind Landwirte. Das ist auch ein ganz großes Thema bei Reinhard Kaiser-Mühlecker, der selber als Landwirt den elterlichen Bauernhof übernommen hat. Und ja, mittlerweile weiß ich nicht, ob man sagen kann, nebenbei schreibt, jedenfalls parallel schreibt und diesen Bauernhof tatsächlich bewirtschaftet. Und diese Trilogie, angefangen mit Fremde Seele, Dunkler Wald 2016, Wilderer 2022 und jetzt eben das Buch Brennende Felder, erzählt aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven, auch in fortlaufender Zeit natürlich, also nicht parallel, wie diese Geschwister zueinander stehen und wie sie auch zu den Eltern stehen, wie sie weggehen teilweise und auch zurückkommen, wie sie ihr Leben gestalten unter manchmal erschwerten Umständen. Und in diesem Buch ist es jetzt tatsächlich so, Luisa, die Halbschwester von Jakob, wir erfahren erst am Anfang des Romans, dass sie die Halbschwester ist, nicht die richtige Schwester, kam schon im letzten Roman Wilderer vor und spielte da eine extrem ungute Rolle. Dieser Roman war eben aus der Perspektive von Jakob erzählt, der in einer Szene kurz davor ist, seiner Schwester mit einem Stein den Schädel zu spalten, weil sie ganz merkwürdige Dinge tut, aus seiner Perspektive. Und jetzt gucken wir plötzlich aus ihren Augen in die Welt hinein und sehen, dass viele Dinge vielleicht ganz anders sind oder zumindest aus einer anderen Perspektive anders aussehen. Wir folgen ihr auch nach Dänemark, nach Schweden. Sie hat dort 2 Kinder mit 2 unterschiedlichen Männern. Es passieren ganz ungeheuerliche Dinge. Ich glaube, eine Sache muss ich erzählen, nämlich, dass sie herausfindet, dass ihr Vater, Robert, nicht ihr Vater ist, sondern ihr Stiefvater. Da ist sie 15 oder 16, da schleudert die Mutter das Luisa ins Gesicht. Und sie verliebt sich daraufhin in ihren Stiefvater. Und jetzt in diesem neuen Buch, dieses Buch beginnt damit, dass sie mit ihrem Stiefvater eine Beziehung eingeht.
Sie war auf Reisen, sie war unterwegs, sie kommt zurück ins heimische Rosenthal. Nicht einfach nur so, sondern sie hat sich vorgenommen, Schriftstellerin zu werden, beziehungsweise irgendeinen Text zu schreiben, von dem wir nicht so genau wissen, was das wirklich für ein Werk ist. Wir bekommen nur Andeutungen gesagt. Aber vielleicht beschreiben Sie uns kurz, wie dieser Charakter uns vorgestellt wird oder wie präsentiert sie sich selbst so am Anfang dieses Textes?
Ja, das gehört, glaube ich, zur großen Kunst von Reinhard Kaiser-Mühlecker, der ja wirklich, ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, anerkanntermaßen ein sehr großer Autor ist, dass das alles so ein bisschen im Diffusen bleibt, aber nicht im Nebel, sondern das ist das Prinzip von Reinhard Kaiser-Mühlecker zu erzählen, dass er seinen Figuren eben keine Zuschreibungen macht. Ich erinnere mich, wir haben über den letzten Roman mal gesprochen, da sagte jemand, ach, dieser Jakob, das ist doch ein Psychopath. Genau solche Zuschreibungen will Reinhard Kaiser Mühlecker durch sein Schreiben vermeiden, nämlich indem er diese Figuren einfach dadurch charakterisiert, was sie tun. Und Luisa ist jemand, die offenbar so ein bisschen durch die Welt sich treiben lässt, die auch durchaus Träume hat. Sie haben es gesagt, zum Beispiel Schriftstellerin werden. Aber sie stellt sich ungeheuer viel vor, was sie gerne wäre und sein möchte und was sie vielleicht auch ist. Und ob davon auch nur ein bisschen etwas stimmt oder ob wir über diesen Charakter auch sagen können, um es mal ganz drastisch auszusagen, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was durchaus auch denkbar ist, das wissen wir nicht so genau. Sie entwickelt bestimmte Eigenschaften im Verlauf des Romans, aber so ganz genau festnageln auf einen, sagen wir mal, beschreibbaren, definierbaren psychischen Zustand lässt sie sich meiner Meinung nach eigentlich nicht. Es gibt andere Meinungen dazu, aber für mich bleibt diese Figur vollkommen in der Schwebe und in der Aufgehobenheit ihrer eigenen Unsicherheit und auch ihrer Suche nach sich selbst. Das klingt so verschwiemelt, aber ich glaube tatsächlich, das ist jemand, der versucht, sich selbst zu finden. Und es heißt ja auch sehr oft, sie schreibt sich selbst sehr viele Sachen zu, die aber dann kurz darauf merkt man, das stimmt nicht. Also ein ganz mysteriöser, undurchdringlicher Charakter. Sie ist ja nicht die Ich-Erzählerin, sie wird ja aus der dritten Person angeschaut. Das macht es noch etwas diffuser.
Und um einen Eindruck von dieser Prosa zu bekommen, hören wir jetzt eine kleine Textstelle. Isabelle de Mai liest aus Brennende Felder, bitte sehr.
Der Schotter unter ihren Füßen knirschte. Es war nicht sonderbar, nicht einmal ungewöhnlich, dass ihr die Gegend hier nichts sagte oder nicht mehr als irgendeine andere, wenn sie andere auch deutlich schöner fand. Sie dachte an ihre Halbbrüder, die in ihrem Leben keine große Rolle gespielt hatten. Alexander war nach dem Ende der Schulzeit zum Militär gegangen und ebenfalls immer nur hergekommen, wenn ihm langweilig gewesen und nichts Besseres eingefallen war. Jakob aber war nie an einem anderen Ort gewesen, war wie verwachsen mit hier. Undenkbar war es, ihn anderswo zu sehen. Als wäre er eine Pflanze, die nur unter den hiesigen Bedingungen existieren könnte. Und was sie ihr Lebtag als Mangel, eigentlich fast als Behinderung gesehen hatte, als etwas, worüber man sich wahlweise lustig machen oder das man bedauern konnte, erfüllte sie in dem Moment mit einer Mischung aus Bewunderung, Sehnsucht und Neid. Und war das nicht bei Bob am Ende ähnlich? Was sie eben noch als angenommenes, wie kindliches Heimweh gerührt hatte, war es nichts als eine starke Anbindung an diese Gegend, die, wäre sie ähnlich wie bei Jakob, stärker war als jede Bindung zu einem Menschen oder sonst einem lebenden Wesen und also auch zu ihr, Luisa. Unsinn. Sie wusste nichts über ihn. Noch nie hatte sie etwas über ihn gewusst. Und irgendwie hatte das, was sie bei keinem anderen Menschen je reizvoll gefunden hatte, weil sie es nicht ausstehen konnte, im Ungewissen zu sein, den Reiz, den er auf sie ausgeübt hatte, um es so plump zu sagen, stets nur vergrößert. Er war das einzige Geheimnis, das sie liebte. Sie durchschaute ihn so wenig wie alle anderen. Aber was manch anderer, durchaus mancher der sogenannten Nächsten, für etwas Seltsames oder sogar noch Schlimmeres hielt, betrachtete sie als Beweis eines reichen und tiefen Innenlebens. Dennoch führten diese Gedanken nicht wie sonst zu einem Glücksgefühl oder zu Befriedigung, sondern ließen sie eine Einsamkeit empfinden. Während der vergangenen Jahre hatte sie das Gefühl gehabt, sie hätte eine geheime Verbindung zu diesem Innenleben, wenn auch keinen tieferen Einblick. Aber das Gefühl, selbst reich zu werden, bereichert, war da gewesen. Ein untrügliches Gefühl von Sattheit. Nein, Erfüllung. Jetzt, mit seinem wodurch auch immer ausgelösten Verstummen, sich abwenden, war diese Verbindung gekappt worden. Und sie fühlte sich mehr und mehr einsam. Was war sie ohne ihn? Was hatte sie in ihrem Inneren? Sie wurde langsamer und blieb, wo der Schotterweg in die asphaltierte Straße mündete, stehen. Eine Weile blickte sie noch Richtung Gebirge. Auch das wirkte nun nicht mehr auf sie. Es sah wieder aus wie immer. Sie machte kehrt. Für die große Runde war sie nicht in der Verfassung.
Isabelle de Mai las aus Brennende Felder von Reinhard Kaiser Mühlecker, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Sandra Kegel, wir haben es gerade gehört, Luisa ist erfasst von einer gewissen Leere. Sie fragt sich, wer ist sie, denkt an ihren Bruder. Was treibt sie dann oder was versucht sie, um dieses Sinnvakuum einigermaßen zu füllen? Und was für eine Dynamik entwickelt sich dann in diesem Roman?
Ja, ich würde schon sagen, dass sie eine zerstörerische Dynamik entfaltet. Das ist eigentlich der Spannungsbogen hier zwischen der Erzählung, die zwar nicht aus ihrer Sicht geschrieben ist, aber ganz nah an dieser Person. Das heißt, wir sehen die Welt mehr oder weniger aus den Augen von Luisa. Und als Leser neigt man natürlich erstmal dazu, sich mit dieser Person zu verbünden, sich mit ihr zu identifizieren und Stück für Stück, beziehungsweise man war natürlich schon durch den Wilderer etwas vorbereitet, aber hier erkennt man plötzlich, dass man es mit einer sehr fragwürdigen Heldin zu tun hat. Ich würde sagen, psychologische Zuschreibungen, Sie haben es gesagt, sind immer schwierig, aber das ist natürlich schon, salopp gesagt, so etwas wie eine Borderline-Persönlichkeit.
Ja? Ich würde das auch so sehen.
Also sie ist innerlich kalt, sie ist hochmanipulativ. Das ist der Ödipus, der hier noch mit hineinspielt. Also sie nimmt eben mal ihrer Mutter den Ehemann weg, von dem sie erfährt, es ist ihr Stiefvater, dann leben die beiden zusammen. Das ist natürlich eine ödipale Beziehung. Es ist aber eine unfassbare Grenzüberschreitung der Mutter gegenüber. Und das ist das Interessante, dass man diese Handlungen von Luisa, die ihre beiden Kinder von zwei verschiedenen Männern in zwei Ländern Nordeuropas mehr oder weniger im Stich lässt, die Männer nur so lange gebraucht, bis sie ihr nicht mehr in irgendeiner Weise dienlich sind und sei es eben auch nur um diese Leere zu füllen, die sie verspürt. Und natürlich das Hochstapler-Moment ist ganz entscheidend hier bei dieser Persönlichkeit. Herr Schröder hat es schon gesagt, sie möchte Schriftstellerin werden. Seitenweise lesen wir über ihre Vorstellung von sich selbst als Schriftstellerin. Und man darf nicht zu viel verraten, das endet ja alles in einem bombastischen Inferno, das einen an Stanley Kubrick erinnert. Ich sage nur, der Schriftsteller, der auf einer Schreibmaschine tausende von Seiten eigentlich mit nichts gefüllt hat. Aber literarisch ist das eben so interessant gemacht, durch diese Erzählhaltung ganz nah bei dieser Frau und gleichzeitig das zunehmende Befremden des Lesers oder der Leserin über diese Frau.
Also mir ist es auch so ergangen, ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich ihr so ja, über Seiten hinweg gefolgt bin und ihr auch vertraut habe, obwohl ich natürlich schon relativ schnell gemerkt habe, da kann irgendwie was nicht stimmen, Dirk Knipphals. Trotzdem die Frage, es gibt ja einige Wendepunkte. Es wurde auch schon jetzt auf einiges verwiesen. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie plausibel ist das erzählt? Geht diese Geschichte mit all diesen Schwankungen und Irrwegen, geht das auf?
Das Interessante daran ist, es sind ja unglaubliche Wendungen. Die sind eigentlich immer sehr schnell erzählt und schnell so reingeploppt in die Handlung. Man folgt dem Erzähler eher in den alltäglichen Handlungen. Das finde ich eigentlich ganz interessant an diesem Autor. Ich muss sagen, ich komme spät zur Party. Das ist mein erster Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker, den ich gelesen habe. Ich kann also bestätigen, man kommt rein, wenn man die ganzen Vorgeschichten nicht kennt. Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Und was mich mitgenommen hat, ist diese Ruhe, dieser unironische Ernst des Erzähltons und dann gleichzeitig die ungeheuerlichen Plotwendungen, die das hat. Das Stichwort Leere fiel schon, Leere der Hauptfigur. Woher kommt diese Leere? Ich habe mich dann gefragt, das ist jetzt ein Punkt, wo ich den Roman dann doch auch ein bisschen, wie soll man sagen, soziologisch interessant finde, auch ein bisschen schwierig finde. Ich habe schon das Gefühl, es geht um Entwurzelung. Der Roman hat zwei Teile, zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil reist sie eigentlich durch die Welt. Sie lebt in Hamburg, ist in Dänemark, in Schweden, ihren Kindern hinterher und muss eigentlich die ganze Zeit sich selbst manipulieren, dass sie überhaupt noch funktioniert. Sie manipuliert ja nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst ständig. Im zweiten Teil kommt sie dann zurück in den Ort, verliebt sich dann eigentlich eher in ein Haus als in einen Menschen und in das Panorama der Berge ist also wieder da, wo sie sein könnte, aber es funktioniert eben auch nicht. Die Frage ist, woher kommt diese Leere? Ich glaube, Kaiser-Mühlecker hat da schon einen Begriff von, er findet, glaube ich, schon Gemeinschaft besser. Es ist was Vormodernes, was da drin ist, in diesem Erzählen. Ich will das gar nicht jetzt negativ werten, das ist auch interessant, aber es machte so ein bisschen dieses, so eine Vermischung aus dem 19. Jahrhundert Erzählton zusammen mit einer Borderline-Geschichte, ich würde das auch sagen. Das macht eigentlich diesen Reiz aus und deshalb folgt man dem eigentlich auch.
Zunächst einmal, lieber Dirk Knippertz, beneide ich Sie darum, dass Sie erst einen Roman von ihm gelesen haben.
Ich kann noch ein paar nachholen.
Noch mehr lesen können, das meine ich völlig ernst. Zum Zweiten, ich weiß, was Sie meinen mit diesem, es ist ja nicht direkt ein Vorwurf, sondern nur sozusagen eine Beobachtung mit diesem Vormodernen. Das ist etwas, was dem Autor häufiger schon vorgeworfen wurde, sogar also mit sehr viel schlimmeren Worten. Er leidet nicht direkt darunter, aber er tritt dem mit einiger Verständnislosigkeit entgegen, weil er sagt, das ist eine absolut urbane Sichtweise. Das, was ich hier mache, ist blanker Realismus. Und das verstehen Leute. Er hat in Österreich, gerade in Wien, wo einige Kritiker sitzen, wirklich erbitterte Gegner, und der sagen, die glauben, ich denke mir hier irgendwelche Geschichten aus dem Paulanergarten aus, auf gut Deutsch. Aber das ist Realismus. Genau wie es Realismus ist, dass die Leute sehr, sehr wenig sprechen, weil er sagt, wir müssen hier nicht so wahnsinnig viel sprechen, weil über das meiste herrscht hier ein schweigendes Einverständnis. Deswegen muss man hier nicht so viel sprechen. Und um das mal zurückzubinden auf diese Figur, ich glaube, da haben Sie völlig recht. Sie ist ja auch da vollkommen gespalten, nämlich sie guckt, als sie zurückkommt in dieses Dorf nach Rosenthal, sie guckt diese Leute an und hasst sie und gleichzeitig hat sie eine ganz tiefe Sehnsucht nach dieser Zugehörigkeit. Beides ist in ihr drin und das macht es ja auch so sehr interessant. Und wenn ich eine Sache noch kurz sagen darf, weil das auch eine wichtige Beobachtung ist, glaube ich, dass er die Zeit sehr dehnt und dass dann ganz entscheidende Dinge, beispielsweise auch die Vorgänge im Buch zuvor, radikal auf den Kopf stellen. Dieses ganze Projekt ist ja auch ungeheuer mutig, weil dieses Buch vernichtet ja im Grunde genommen die beiden vorangegangenen Bücher in ihrer Handlung. Und die kommen dann in so einem Nebensatz. Da steht dann, ja, tatsächlich war es so, dass sie das und das gemacht hatte, Punkt. Und wenn man das liest oder überliest und dann nochmal liest, merkt man, Moment mal, damit ist doch der ganze letzte Roman auf den Kopf gestellt. Und das ist so wahnsinnig geschickt gemacht. Deswegen, glaube ich, kann dieses Buch nur so erzählt worden sein, weil er diese Dehnung, es gibt eine Angeltour, die dauert unendlich lange. Am Ende dieser Angeltour merkt man, okay, hier ist irgendwas passiert. Und dann kommt in einem Nebensatz plötzlich eine völlig neue Wendung rein. Also das ist, glaube ich, technisch ganz bewusst und auch ungeheuer geschickt gemacht.
Ich würde sagen, das ist ein hochaktueller, ganz zeitgenössisch erzählter Roman, der im Übrigen extrem politisch ist, gerade in der jetzigen Zeit. Wir wissen alle, das Stadt-Land-Gefälle ist etwas, das mittlerweile uns politisch auch beschäftigt. Und man merkt, dass Kaiser Mühlecker das Land sehr gut kennt. Wir meinen es zumindest aus dieser Literatur herauszulesen. Er hat ja einen Bauernhof, er kommt von dort und erlebt dieses Leben und dieses elende Dumpfbackentum, das es eben auch auf dem Land gibt, diese Zukunftslosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit, diese innere Leere, die ja viele dieser Figuren prägt. Das ist nicht nur Luisa. Jeder sozusagen leidet mit sich und leidet an dieser Gegend und kommt doch nicht davon weg. Und selbst wenn sie sich bis nach Schweden entfernen, wie Luisa, kommen sie irgendwann zurück. Sie hängen an diesem Land und dieses Land macht es ihnen so schwer. Und das alles steckt in dieser Literatur. Deswegen würde ich schon sagen, das ist tatsächlich hochaktuell. Man kann darüber diskutieren, ist es ein Heimatroman, ist es ein Anti-Heimatroman? Es ist auf jeden Fall nicht die Landlust.
Nur eine ganz kurze Ergänzung dazu, zur Aktualität dieses Romans. Ich meine, der Strukturwandel, der Niedergang der Landwirtschaft, das ist ja drin und man kann das nachlesen. Niemand hat so kluge und erhellende Interviews zu diesen Bauernprotesten in Deutschland gegeben, wie Reinhard Kaiser Mühlecker von Österreich aus, weil der hat nämlich eigentlich mal erklärt, was in den Leuten eigentlich vorgeht. Wenn der mal anfängt, darüber zu erzählen, welche Verordnungen und so weiter er zu erfüllen hat und die wandeln sich dann auch monatlich, da sagt er auch, also irgendwann wird man zum Amokläufer, mehr oder weniger, ja.
Christoph Schröder hat die Angelszene erwähnt. Ich wollte nur mal ganz kurz, das ist wirklich ein Glanzstück. Ja. Das ist wirklich ein Glanzstück. Also das sind 20 Seiten, 30 Seiten, ich weiß gar nicht, die wirklich ganz, ganz toll sind. Was den Strukturwandel betrifft, sie wohnt ja mal auch in einem Vorort und da fällt der Satz, im Dorf gibt es halt Gemeinschaft, im Vorort dann nicht mehr, weil da muss man sich neu zusammenfinden. So amerikanische Romane haben denn da angesetzt, ja, also an diesen neuen Zusammenfinden, er geht halt zurück. Ich finde, alles richtig. Letztendlich habe ich doch aber ein bisschen den Verdacht, er führt sie doch ein bisschen vor, also diese Figur. Also es stimmt, die Figuren leiden am Land, aber die, die alles kaputt macht, ist immer Luisa. Das ist sie. Also sie ist irgendwie so eine Lady of Disaster oder so und hat so eine Schneise der Verwüstung hinter sich her.
Jetzt muss man natürlich ergänzen, wer Wilderer gelesen hat, weiß, dass auch Jakob zum Zerstören neigt.
Das wird ja hier auch deutlich.
Ich lese diese Texte von Reinhard Kaiser-Mühlecke auch immer im Blick auf das Thema Gewalt. Also der Tod ist ohnehin durchgängig präsent. Da werden Leute umgebracht, da sterben sie unnatürlichen Todes aus katastrophischen Gründen. Manche fallen in ein Silo, das wird so miterzählt im Grunde genommen. Und zeigt eben auch, wie hart es ist, auf dem Land zu leben.
Ich wollte noch eins ergänzen, nämlich, dass diese Figur, was ich dann da interessant fand, also jetzt alles beiseite, ist, dass man mitkriegt, wie kompliziert Menschen sind und menschliche Beziehungen und wie lange emotionale Bögen es gibt, also von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter und ins Altersalter. Das ist schon toll. Also ich fand, also wir haben jetzt immer so geredet über die Absonderlichkeiten und das Böse daran. Ich fand die Stellen eigentlich interessant, wo sie einfach nur Auto fährt und sich einen Kaffee kauft und dann wieder zurückfährt, wo der Alltag beschrieben wird, einer modern, ziemlich zerrissenen Figur. Und da konnte ich dann wieder mich in sie einfühlen.
Brennende Felder von Reinhard Kaiser-Mühlecke erschienen im S. Fischer Verlag. Platz 7 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch und zu einem Roman, der seit Erscheinen für heftige Diskussionen gesorgt hat. Reichskanzlerplatz heißt der neue Roman von Nora Bosson, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Oktober. Erzählt wird die Geschichte zweier Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zum einen geht es um Magda Quandt bzw. Magda Goebbels, da kennt man auch einiges schon. Es ist auch einiges schon über sie erschienen, sowohl in literarischer als natürlich auch in historischer Form. Zum anderen geht es um eine fiktive Figur namens Hans Kesselbach, Dirk Nipphals. Wie hängen diese beiden Charaktere denn im Roman von Nora Bosson zusammen?
Es geht um den Adoptivsohn von Magda Quandt, die zuerst Magda Quandt ist. Hans, man kann sagen, verliebt sich in ihn, in diesen Adoptivsohn zuerst.
Helmut, ne?
Helmut, genau. Der stirbt dann aber, das kann man, glaube ich, sagen, ohne viel vorwegzunehmen. Und dann gibt es eine Affäre zwischen Magda Goebbels und Hans. Diese Strenge, also der Aufstieg von Magda Goebbels hin zu, muss man ja sagen, sie war die erste Frau im Dritten Reich. Adolf Hitler war ja nicht verheiratet. Also es gab eine gewisse Leerstelle, was so First Lady-Sachen betrifft. Und das hat Magda Goebbels übernommen. Sie hatte auch dann eine sehr schwierige Ehe mit Josef Goebbels. Die waren nicht glücklich zusammen. Adolf Hitler war im Hintergrund so der liebe Opa, der liebe Daddy, der sie immer wieder zusammengebracht hat. Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist diese Geschichte von Hans. Er wird zurückhaltender charakterisiert. Er ist so eine Art Mitläufer des Dritten Reiches und versucht eigentlich so, sich durchzulavieren durch die Geschichte. Und die beiden sind dann halt immer miteinander verquirlt.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass Hans der Erzähler dieses Romans ist.
Hans ist der Erzähler.
Aus seiner Sicht wird das alles erzählt.
Und er ist, was man auch noch wissen muss, er ist eigentlich homosexuell oder ich weiß nicht, bisexuell offenbar. Also ist die ganze Zeit gefährdet. Also auf der einen Seite treibt er sich rum in den schwulen Bars von Berlin-Schöneberg, bohemistische Umgebung. Auf der anderen Seite arbeitet er halt im Wirtschaftsministerium und ist die ganze Zeit ist eine gefährdete Person.
Vielleicht gehen wir noch mal ganz ganz kurz auf das Verhältnis von Hans und Magda ein. Wie schildert Hans diese Magda? Ich würde ja sagen, das ist so eine Art erotische Übersprungshandlung, die ihn dazu führt, mit ihr da mal kurz eine Affäre zu haben. Ich glaube, der ist schwul, aber das wird nicht ausbuchstabiert und spielt auch nicht so eine große Rolle. Auf jeden Fall ist er gefährdet im NS-Reich, das ist vollkommen klar. Aber wie schildert nun Hans diese Magda?
Er macht es eigentlich sehr zurückhaltend, wie ich finde. Magda ist eben nicht hier das Monster, als die man die im Nachhinein sehen muss. Sie hat ja dann auch ihre Kinder umgebracht am Schluss des Dritten Reiches. Er ist ein bisschen hilflos ihr ausgeliefert, würde ich sagen. Er versucht, von ihr manchmal wegzukommen, gerät immer wieder in ihren Umkreis und beobachtet mit einer gewissen Distanz diesen Aufstieg der Magda Goebbels, der ja in Wirklichkeit ein freier Fall ins Bodenlose ist. Man muss sagen, der Roman hört dann 1944 auf, also bevor alles wirklich dann zu Ende ist, was ein kluger Zug von der Autorin Nora Besson ist, so dass sie nicht praktisch den Schluss erzählen muss.
Wir hören jetzt eine kleine Lesepassage aus dem Roman Reichskanzlerplatz, in der auch klar wird, warum der Roman so heißt. Und da sind wir im Grunde genommen genau in der Zeit, in der Magda schon an der Seite von Josef Goebbels ist. Johannes Wördemann liest aus Nora Bossons Roman. Bitte sehr.
Natürlich habe ich Magda geholfen. Das streite ich nicht ab. Aber das war früher, vor ihren Salons am Reichskanzlerplatz, bei denen sie Hitler mit der gehobenen Gesellschaft zusammenbrachte, vor dem ersten großen Wahlerfolg seiner Partei, auch vor dem Preußenschlag, mit dem Otto Braun gestürzt wurde. Damals, als alles noch auf eine harmlose Weise trist erschien, habe ich sie vor einer Ehe gerettet, in der sie nicht mehr lebte, sondern nur noch hauste, vor der geistigen Müdigkeit, die die alleinige Beschäftigung mit einem kleinen Kind und einem abwesenden Ehemann einbrachte. Meine Fußnote in der Geschichte wird die eines Mannes sein, der Magda Quandt so wenig zu unterhalten verstand, dass sie zu Magda Goebbels wurde, so dachte ich. Ihr erster Mann war ein anderer Fall. Er sah sie nur in den Wechselzeiten zwischen seiner Arbeit und den wenigen Stunden Schlaf, die er sich zugestand. Ihn trifft, was das angeht, keine Schuld. Ich war es, der sie nicht zurückzuhalten vermochte, mit meinen billigen Späßen und den teuren Cocktails und was ich sonst noch in die Abende geworfen habe. Ich war es, der versagte. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber erwähnen, dass ich bei den letzten halbwegs freien Wahlen im Frühjahr 33 meine Stimme den Liberalen gegeben habe. Sie hatten nur noch wenige Anhänger. Überhaupt schien kaum noch jemand an der Demokratie zu hängen. Die meisten waren bereit, sie zu opfern für eine vermeintlich bessere Zukunft in völkischer oder bolschewistischer Couleur. Oder einfach nur dafür, nicht weiter aufzufallen. Den ermüdeten Sozialdemokraten gelang auch nicht mehr, als ein paar Prügel zu kassieren, nachdem sie mit schiefgetretenen Absätzen die Verfassung mit ständigen Notverordnungen zu Grabe getragen hatten. Die Weimarer Republik mit ihren kleinteiligen Parteien und Anliegen hatte sich nicht bewährt in dieser Zeit, in der eine Wirtschaftskrise auf die nächste folgte und die Menschen sich am Abend ins Bett legten, das schon verpfändet war, ehe sie wieder aufwachten. Weimar war etwas Gutes, solange die Suppenküche nur die 3-4 Verlorenen des Viertels bediente, die die Köchin beim Vornamen kannte, und nicht die Massen, die Straß auf, Straß ab anstanden. Großfamilien, Kleinfamilien, einsame Alte, zuversichtliche Junge, die jeden Morgen mit dem Glauben auf die Straße traten, dass es auch wieder besser werden würde. Meine Hilfe für Magda, wenn man es so nennen will, beschränkte sich in diesem Frühsommer auf ein feldgraues Kuvert, das ich an ihre Wohnung am Reichskanzlerplatz schickte, der schon Adolf-Hitler-Platz hieß, als wäre der neue Kanzler seit Jahrzehnten im Amt und nicht erst seit 4 Monaten. Unauffällig hatte ich mich bei einem Kollegen aus der Palästina-Abteilung erkundigt und den ein oder anderen Namen nachgeschlagen. Harmlose Auskünfte. Und gerade genug, um Magda, wie ich hoffte, mir gegenüber milde zu stimmen.
Johannes Wördemann las aus Reichskanzlerplatz von Nora Besson. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Oktober. Christoph Schröder, ein Streitpunkt bei der Rezeption des Romans ist die Frage, wer steht hier überhaupt im Mittelpunkt? Geht es um Magda Goebbels Oder geht es doch eher um Hans Kesselbach? Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, ich war darüber irritiert. Ich bin jetzt auch schon wieder irritiert gewesen, muss ich sagen, dass wir schon wieder über Magda Goebbels so viel gesprochen haben. Weil für mich, nach meiner Lesart, das ist ja das Schöne, ich bin auch nicht ganz sicher im Hinblick auf diesen Roman. Ich finde das, glaube ich, ein Buch, über das man reden muss, über das man sich verständigen muss. Ich finde, Hans Kesselbach ist die Hauptfigur, ist ja auch der Ich-Erzähler. Nora Bosson ist ja eine wahnsinnig kluge Autorin, eine sehr reflektierte Autorin. Die weiß schon, was sie macht. Sie hat einen sehr guten Roman geschrieben, Webers Protokoll hieß der. Der spielte so in den diplomatischen Kreisen im Vatikan während der Nazizeiten. Dieser Weber hat in diesem Roman hier jetzt in Reichskanzlerplatz auch einen kurzen Auftritt. Und ich glaube, es geht darum, dieser Kesselbach ist ja wie ein Fisch im Wasser. Der ist ja ganz slick, der ist ja nicht richtig zu greifen. Der hat so viele Möglichkeiten, sich zu positionieren. Der hat so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Er entscheidet sich immer für den bequemeren Weg, abgesehen von seiner Homosexualität, die er natürlich verstecken muss. Das ist seine gefährdete Seite. Die deckt er ab, indem er eben dieses Verhältnis anfängt. Aber ansonsten gleitet der doch durch dieses Regime. Und man kann das alles so schön sehen. Alle verachten Hitler, alle finden ihn widerlich. Aber alle wollen auch so ein bisschen, weil sie merken, dass die neue Macht, auch so ein bisschen partizipieren. Das ist für mich das, was an diesem Roman interessant ist. Nämlich, dass so eine Figur, die aus der Ich-Perspektive wie selbstverständlich eigentlich als Diplomat und Mitarbeiter eines Ministeriums durch das Dritte Reich hindurchkommt, ohne beschädigt zu werden. Und am Ende steht er da und ist eigentlich eine relativ reine Erzählerfigur. Und das so hinzubekommen, finde ich sehr interessant. Aber Bosson braucht natürlich Magda Goebbels für diesen Roman. Das ist sozusagen dann die andere Seite. Also das ist natürlich so ein Ankerpunkt, den sie braucht. Und da frage ich mich dann, ist das so richtig gut? Ist das gelungen? Aber was ich sehr gelungen finde, ist die Darstellung des Dritten Reichs aus der Perspektive dieser vollkommen opportunistischen Figur, die da ungeschoren einfach durchkommt. Und das finde ich sehr gut gemacht.
Sandra Kegel, abgesehen von den inhaltlichen Fragen, es gibt auch einen sehr starken Vorwurf gegen diesen Text. Er sei nämlich in einer viel zu einfachen Sprache gehalten. Es gibt auch einen Kritiker, der unterstellte der Autorin, im Grunde genommen sei das Werk durch eine Art von künstlicher Intelligenz fabriziert worden. Teilen Sie diesen Eindruck?
Nein, diesen Eindruck teile ich nicht. Aber ich möchte Christoph Schröder insofern widersprechen, als ich tatsächlich diesen Roman für missglückt halte. Nora Bosson ist eine ganz großartige Autorin. Ich würde erinnern an ihren letzten Roman Schutzzone, wo sie anhand von UN-Personal über die Dilemmata von Moral und Politik einen wirklich tollen Roman geschrieben hat. Und ich glaube hier, sie hat sich letztlich nicht wirklich entschieden, was sie erzählen will. Dieser Roman fällt ja in zwei Hälften. Die erste Hälfte ist die Schulzeit von Hans Helmut, dem Sohn der Quants, und der Stiefmutter Magda. Also da erleben wir Magda Quandt, bevor all das kommt mit Goebbels. Und das ist eine ganz interessante Konstellation. Hans ist in Helmut verliebt, Helmut ist in Magda verliebt. Helmut stößt Hans zurück, bis er kapiert, ich kann ihn gebrauchen, nämlich als Anstandswauwau, um mit der von mir geliebten Stiefmutter Zeit zu verbringen, ohne dass das auffällt. Das ist, finde ich, sehr klug und sehr genau beobachtet. Und als wir dann in die Zeit der Magda Goebbels kommen, hat sie ein Problem. Sie stellt nämlich Magda Goebbels ganz weit in den Hintergrund. Sie kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Sie ist so wie hinter 10 Gazevorhängen. Zum einen macht sie das erzählerisch, indem die Beziehung zwischen Hans und Magda, die, wie Sie es genannt haben, eine Übersprungsaffäre war, eben endet, die Goebbels heiratet. Und wir haben natürlich alle als Leser immer dieses Monster im Sinn. Wir können gar nicht über Magda Goebbels sprechen oder über sie lesen, ohne zu wissen, dass diese Frau diese 6 Kinder vergiftet hat in den letzten Tagen des Dritten Reichs. Ein Tag, glaube ich, nach Hitler war das. Und sie ist auch insofern klug, als sie das nicht in den Roman hineinnimmt, sondern hinten sozusagen im Anhang erwähnt. Aber das ist nicht so, dass wir erst dadurch davon erfahren, sondern das ist die Monstrosität, die über diese Erzählung hängt. Und ich glaube, Sie haben gesagt, Hans braucht Magda. Hans alleine
ist eine, braucht Magda auch.
Hans ja. aber ist alleine eine Mitläufergeschichte, wie wir sie schon so oft gelesen haben. Man kann sie noch mal lesen, natürlich. Aber wir kommen hier zu keinen neuen Erkenntnissen über das Mitläufertum. Der Österreicher Hitler ist hier irgendwie ein Schubert-liebender, harmloser Typ, der irgendwie in der Ecke einer Wohnung rumsteht. Goebbels kommt gar nicht vor. Da möchte ich nur an die eine Szene aus dem Kehlmann-Roman, auch ein historischer Roman über einen Mitläufer, nämlich den Filmemacher Murnau, erinnern. Es gibt eine Szene, wo Murnau Goebbels im Ministerium besucht. Wer den Roman gelesen hat, Murnau geht diesen ewigen Saal bis zu Goebbels Schreibtisch und überlebt dieses Treffen. Da steckt mehr drin als hier, muss ich leider sagen.
Ich würde ja sagen, das ist die beste Szene von Kehlmanns Roman. Danach kommt nicht mehr so viel. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht bleiben wir noch bei Reichskanzlerplatz. Um das mal einzuführen, das ist überhaupt kein, sagen wir mal, literaturkritisches Argument. Aber ich bin der Sohn eines Bonner Ministerialbeamten. Und ich habe diesen Roman aus dieser Perspektive gelesen. Ich lese hier eigentlich eine Studie über den strukturellen Opportunismus eines Beamten. Und das Erschreckende ist, dass der sich eben nicht groß unterscheidet zwischen 42 und heute. Und dieser Chorgeist in so einem Betrieb, das ist für mich viel interessanter. Und da würde ich auch leise widersprechen wollen, da lese ich doch auch durchaus neuere Erkenntnisse. Aber ich würde mich interessieren, wie liest der Knipphals den Roman? Worum geht's da eigentlich?
Ich fand die erste Hälfte auch besser als die zweite, als sie noch Magda Quandt ist. Das liegt an diesen erotischen Konstellationen, aber auch an so Nebenfiguren wie zum Beispiel dem Vater von Hans, der eine sehr interessante Figur ist, preußischer General, war verletzt worden im Ersten Weltkrieg und lebt dann noch in so einem Puppenheim, an so einem preußischen, hochherrschaftlichen Etage. Ich glaube, sogar die Quadratmeterzahl wird angegeben in dem Buch.
320.
Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, man findet das gut, die Wohnung. Und ist aber halt total hilflos und muss halt den Aufstieg der Nazis hilflos gleiten. Das ist so eine, solche Nebenfiguren macht sie sehr, sehr gut. Die Nebenfigur des Herrn Quandt, der kommt eigentlich überhaupt fast gar nicht vor. Gleichzeitig ist aber auch ganz klar, was dann halt die Industriellen damals gemacht haben. Also wie sie gezockt haben und die Nazis an die Macht bringen wollten. Und die Quandts sind bis heute eine ziemlich reiche Familie. Und man kriegt mit, woher sie das Geld haben. So, das sind so diese Sachen, die sind interessant. Beim zweiten Teil, da würde ich Sandra Kegel recht geben, werden einige Sachen ausgelassen. Ich meine, Magda Goebbels, die wurde geliebt. Adolf Hitler wurde geliebt. Was ist eigentlich aus dieser Liebe geworden? Ist das eigentlich klar? Ist das eigentlich irgendwann zu Ende gegangen? Haben wir das abgearbeitet? Oder ist das irgendwie heute, wenn wir mal in die Gegenwart springen und wir wieder völkische Themen kriegen, ist das nur Mitläufertum oder hat das auch noch irgendwas mit diesen emotionalen Energien zu tun? Da würde ich jetzt auch sagen, das hat Nora Bossong nicht richtig hingekriegt zu gestalten in diesem zweiten Teil.
Wenn ich da noch ergänzen darf, die Nebenfiguren des zweiten Teils, also das Personal des Dritten Reichs, gelingen ihr eben auch nicht. Es gibt dann einen Transvestiten, Lulu, der ist wirklich ein Abziehbild. Die Nazis sind auch tump und man begreift tatsächlich nicht diese Faszination, die das Personal der Nationalsozialisten ausgestrahlt hat und die Massen damals bewegt hat. Ich glaube, Nora Bossong macht das, weil sie davon ausgeht, dass wir das mitlesen. Aber die Figuren bleiben blass. Auch der Hans, der Mitläufer.
Der ist super blass, der soll blass sein.
Ja. Ich habe ja gesagt, ich finde es gut, darüber zu reden, weil ich mir gerade in diesem zweiten Teil bei manchen Dingen auch nicht hundertprozentig sicher bin. Man muss halt nur sagen, das, was Sie jetzt von dem Roman einfordern, ist möglicherweise nicht sein Thema.
Irgendwo ja, was ist noch mal, dann das Thema?
Das ist das Schwierige. Schwieriger ist zu sagen, was nicht sein Thema ist. Ich habe eine Rezension jetzt nochmal gelesen. Da wurde geschrieben, Marcel Beyers Flughunde, ich glaube 1991 oder 93 erschienen, sei viel besser.
Das stimmt, kann man nicht vergleichen.
Das stimmt auf jeden Fall, weil Flughunde besser ist als das meiste, was in den 90er Jahren überhaupt erschienen ist. Aber das ist nicht vergleichbar, weil Marcel Beyer will nämlich genau das. Diese Obsession, die will er packen und die packt er und dafür findet er diese fantastische Metapher der Geräusche und der Laute des Radios Haus und so weiter. Und das macht sie nicht. So, schwierig natürlich ist die Frage, was will sie? Und ich glaube, das, was Carsten Otte gesagt hat, diese Figur soll blass bleiben. Das ist alles etwas pastellfarben. Gerade im zweiten Teil.
Flaschengrün ist alles. Das ist ja die Farbe, die hier permanent vorkommt.
Okay.
Genau. Und das ist schon so ausgedacht. Das ist schon so konstruiert.
Nochmal, ich habe diesen Roman, vielleicht spricht das jetzt gegen ihn, relativ widerstandslos gelesen. Und trotzdem nochmal, ich muss mich in die Bresche werfen für diese Figur, weil ich glaube, diese Hans-Figur, diese Erzählerfigur ist der Knackpunkt. Und ich finde, das muss man schriftstellerisch auch erstmal so hinbekommen, dass man eine Figur so mühelos, ohne Widerstand der Leserinnen und Leser, durch diese monströse Zeit gleiten lässt. Und ich glaube, das, was Sie sagen, stimmt genau. Nora Bosson geht davon aus, dass wir alle wissen, wie schrecklich der Nationalsozialismus war. Das ist nicht ihr Anliegen, uns das nochmal zu sagen.
Die Frage ist letztlich, wie berechnend ist die Figur der Magda Goebbels? Ja, Sie sagen, Nora Bosson braucht Magda Goebbels. Mhm. Wofür? Pressetitel waren der erste oder der zweite, was weiß ich, Magda Goebbels Roman. Klar, damit hat man eine Schlagzeile.
Ja.
Ist es das, wofür die Autorin die Figur gebraucht hat, dann würde ich sagen, das ist berechnend und es schadet dem Text eher.
Nee, das ist schon mehr. Ich glaube, da ist schon mehr drin. Man kann das nicht jetzt nur auf Clickbaiting irgendwie zurückziehen. Magda Goebbels ist so der Glutkern, irgendwie der schwarze Stern im Hintergrund, der aber die ganze Zeit fungiert. Das moderne Erzählen braucht irgendwie Figuren, man braucht Trennungen, Mord oder halt so eine Figur wie Magda Goebbels und hält sie im Hintergrund. Aber ich finde, sie hat nicht genug daraus gemacht. Es ist ein sehr kluges Buch, ein sehr redliches Buch in allem. Und der Preis ist ein bisschen, sie geht dann halt nicht in die Abgründe rein oder kann nicht richtig in die Abgründe reingehen. Das kann man ihr vielleicht nicht vorwerfen. Das Buch wird dadurch sehr gut erzählbar. Und natürlich würde niemand ihr vorwerfen, dass sie irgendwie Nationalsozialismus verharmlost. Das ist klar. Also dieser Schock darüber, wie konnte es dazu kommen, das hat man schon im Hinterkopf. Aber sie gestaltet ihn halt nicht.
Dann bleiben wir mal so in einem halben Dissens. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Reichskanzlerplatz von Nora Bosson, erschienen im Surkamp Verlag, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum nächsten Buch, Platz 3 der SWR-Bestenliste. Da steht ein recht umfangreiches Werk und da reduziert sich hier unsere Diskussionsrunde gleich, weil wir ja relativ spontan Christoph Schröder hier als Ersatz aufbieten mussten und er sagte gleich, ich habe 3 Bücher gelesen, aber in der Kürze der Zeit kann ich leider nicht auch noch das mir drauf schaffen, sodass wir hier jetzt nur zu dritt sind. Wir sprechen über den neuen Roman von David Wagner, Werkin heißt, er ist im Rowohlt Verlag erschienen und Werkin, Sandra Kegel heißt auch die Titelfigur des Textes. Es ist eine Armenierin, die in Istanbul lebt. Wie wird denn diese Figur in Wagners Roman eingeführt?
Ja, es ist lustig und dem, glaube ich, Zufall geschuldet, dass wir es an dem heutigen Abend doch mit einigen sehr merkwürdigen weiblichen Figuren zu tun haben. Wir hatten schon die Borderlinerin Luisa, dann hatten wir Magda Goebbels, das ist, glaube ich, erklärt sich von selbst. Und nun haben wir es mit einer flamboyanten Frau aus Istanbul zu tun, Werkin. David Wagner hat diesen Roman geschrieben, der sich, glaube ich, zum ersten Mal aus Deutschland hinaus bewegt. Er hat eine Erzählerfigur, die ist ein Schriftsteller aus Berlin.
Der David heißt,
der eine Tochter hat, der ein Debüt geschrieben hat, Meine nachtblaue Hose, der am Rhein aufgewachsen ist, in Boppard, glaube ich, auch darüber zuletzt einen Roman geschrieben hat über seinen dementen Vater. Und dieser David lernt eben Werkin kennen, eine sehr viel ältere Frau, Armenierin aus Istanbul. Und dieser David ist in einer Weise fasziniert, begeistert, dass er immer wieder die Nähe dieser Frau sucht. Er fährt immer wieder nach Istanbul, besucht sie dort in ihrem großen Haus, reist mit ihr dann auch über das Land. Und eigentlich will dieser Schriftsteller David was ganz anderes. Der will nämlich einen Roman schreiben über Shopping Malls in Istanbul. Und das ist etwas, was sehr zu diesem Autor David Wagner wiederum passt. Er hat schon einen Roman über Supermärkte geschrieben. Und die Figur Werkin, die also eine solche Figur wie aus Tausend und einer Nacht, eine Frau ist, die also so voller Geschichten steckt, dass sie diesen Autor förmlich in Haftung nimmt. Man kann sagen, das ist eigentlich gar kein richtiger Roman, sondern da ist einer von einer Frau in einer Weise überwältigt, um nicht zu sagen vergewaltigt, dass er gar nicht anders kann, als ihre Geschichte zu erzählen. Das ist für mich das Interessante an diesem Roman, was da passiert. Ich weiß gar nicht, ob das von dem Autor David Wagner so intendiert ist, aber das ist das, was ich als Leserin hier mehr und mehr in meinem Kopf entwickelt habe. Eine Frau, die höchst fragwürdig ist und die gleichzeitig hier in einer höchsten Bewunderung beschrieben wird, vollkommen distanzlos. Das ist dieser Roman.
Und im Grunde genommen ist die Struktur so, der Erzähler fungiert als eine Art von Stichwortgeber und fragt mal so ein bisschen nach, wie war das nochmal mit dem und dem. Und meistens geht's auch um die Männergeschichten von Werkin. Vielleicht sagen Sie noch ganz kurz so die Highlights zum Beispiel. Wir müssen einen vorstellen, also wir haben so einen Unternehmer, 60er, 70er Jahre in Westdeutschland und der hat einen Sohn namens Detlef. Was ist denn das für ein Typ?
Ja, das ist so eine Figur, wie man sie sich in Düsseldorf vorstellt. Der Vater war also auch alles ist in diesem Roman XXL. Also alles, womit Werkin in Berührung kommt, ist entweder prominent oder reich oder superreich oder hat einen großen Namen. Und dieser Detlef kommt eben auch aus so einer typisch rheinischen Familie. Der Vater hat irgendwie mal so nebenher noch die EWG mitbegründet, also so altes 50er Jahre Europa. Und in diese deutsche Familie heiratet Werkin eben rein. Sie können sich vorstellen, das dauert nicht lange, geht nicht lange gut. Es geht natürlich um Orient, Okzident und wie diese beiden Kulturen aufeinander prallen und wie sie als armenisch-türkische Frau sozusagen in den 50er Jahren aus deutscher Sicht wahrgenommen wird.
Ja, und das hören wir uns jetzt auch mal an. Isabelle Demey trägt aus Werkin von David Wagner vor. Bitte sehr.
Ich war nicht ungern in Düsseldorf in diesen Jahren, sagt sie, weil ich meinen Schwiegervater Fritz so sehr mochte. Er war in vieler Hinsicht interessanter als sein Sohn, was ich leider erst bemerkte, als ich bereits mit Detlef verheiratet war. Fritz fragte nach meinen Lizenzgeschäften und wollte alles über die Türkei wissen. Für ihn muss ich ein aufgewecktes Wesen aus einer anderen Welt gewesen sein. Ich glaube, ihm gefiel, dass ich als Armenierin, Türkin und Frau viele Dinge anders betrachtete. Er schätzte aber auch meine Krawattenexpertise. Denn als Istanbuler Armenierin verstand ich selbstverständlich mehr von Seide als er. Schließlich war der Seidenhandel im Osmanischen Reich jahrhundertelang in armenischer Hand gewesen. Vor wichtigen Verhandlungen, er arbeitete damals auf die Gründung der Montanunion hin, den Zusammenschluss der Kohle- und Stahlindustrie in Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Belgien, suchte ich ihm die Krawatte des Tages aus. Und er fragte ganz nebenbei nach meiner Meinung zu diesem oder jenem Thema, das ihn beschäftigte. Langweilte ich mich, schickte er mich in seinem Wagen zu Yves Saint Laurent auf der Königsallee. Hatte er Zeit, kam er mit und entschied, welches Kleid ich gleich anlassen sollte. Und gar nicht so selten begleitete ich ihn anschließend zu seinem Mittagsstammtisch in den Breidenbacher Hof oder den Industrieclub im Parkhotel, zur Tafelrunde der alten Männer, die sich selbst Wirtschaftskapitäne nannten. Für sie war ich eine Prinzessin aus dem Morgenland. Denn die Herren, die da zusammen speisten, hatten ein durch und durch orientalistisches, von ihrer Karl-May-Lektüre geprägtes Bild der Türkei. Sie sahen den großen Basar, die hohe Pforte, den Harem des Sultans und halbnackte Odalisken wie auf einem Gemälde von Ingres vor sich und wunderten sich nicht schlecht, als die junge Frau aus Istanbul ihnen von ihren Geschäften in den Ostblockstaaten erzählte. Fritz war beeindruckt von meinen Reisen zum Feind nach Ostberlin. Er prophezeite, dass die Mauer, die 1966 erst wenige Jahre stand, bald wieder fallen würde. Er litt unter der deutschen Teilung, malte sich den Mauerfall aus und sagte, wenn sie fällt, wird es nur 3 Monate dauern und ich werde alle Werke im Osten wiedereröffnet haben. Die Pläne dazu hatte er in der Tasche. Träumte auch Detlef von der baldigen Wiedervereinigung der beiden Deutschlands? Detlef interessierte sich nicht für Deutschland. So deutsch er war, er mochte Deutschland und sein Deutschsein nicht. Wahrscheinlich gefiel es ihm auch deshalb so gut in Istanbul. Schau aus dem Fenster und du weißt warum.
Isabel de Mey las aus Werken von David Wagner. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Dirk Kniphals. Bei der Lektüre habe ich mich oft gefragt, handelt es sich hier um eine real existierende Person oder ist das alles Fiktion? Wie geht der Roman mit dieser Frage um?
Ziemlich nonchalant. Er sagt einfach, er erklärt es zum Roman und sagt, ich habe mir manche Sachen ausgedacht. Es gibt Werkin, es gibt diese Person. Sie war in Berlin bei der Buchpremiere, sie war da am LCB, war am Publikum. Ich habe auch Fotos von der Katze, die die beiden zusammenführt, wurden mir zugespielt. Also es gibt sie, aber es ist nicht alles wahr, was drin steht. David Wagner hat gesagt, er hat sich dann manches dann halt schon dazu ausgedacht. Das sind doch wirklich ziemlich irre Sachen, die da drin stehen. Also wir waren jetzt in Deutschland. Der Vater von Werkin soll die Türkei elektrifiziert haben mit Glühbirnen. David Bowie soll kommen. Black Power, Jimi Hendrix spielt eine Rolle. Diverse russische Oligarchen. Also praktisch, also die ganze Welt trifft sich da. Wir müssen mal ganz kurz weg von Werkin und über Istanbul reden. Das ist nämlich auch ein Roman über die Türkei und über Istanbul. Und was ist Istanbul für eine Stadt? Das ist ja eine alte osmanische Vielvölkerstadt und jetzt eine Megalopolis, 30 Millionen Leute inzwischen, eine der größten Städte der Welt. Und die gehen durch Istanbul und versuchen, diese ganzen Geschichten aufzuschreiben. Also sie fahren dann mit der Fähre oder gehen spazieren und so weiter und so fort. Es gibt von Proust diesen Einsatz, an den ich denken musste. Proust sagt, man muss die Abgründe des Individuums verstehen, um die gesellschaftlichen Strukturen zu verstehen. Und das macht eigentlich dieser Roman. Also wir haben ein komisches Türkei-Bild von uns, ist gerade nicht sehr positiv. Es ist von Erdogan. Also der macht halt Sachen, die wir nicht gut finden. Aber gleichzeitig ist das Land so voller Widersprüche und so lebendig. Und das kriegt David Wagner hin, indem er über diese Werkin das erzählt.
Man muss vielleicht ganz kurz ergänzen, Werkin arbeitet mit der Regierung Erdogan zusammen. Genau. Die unterstützt Erdogan, weil sie einfach Geschäfte machen will mit ihm. Und für sie ist es in gewisser Weise als Armenierin auch eine Lebensversicherung. Sie hat Kontakte in den gesamten Regierungsapparat. Und das, was wirklich stimmt, ist, dass der Roman diese Widersprüche gut einfängt und uns eine Türkei vermittelt, die eben nicht so eindimensional geschildert ist. Ja. Meine Frage ist aber, Sandra Kegel, die haben Sie ja vorhin auch schon angedeutet, ist das überhaupt ein Roman?
Ja, das ist die Frage. Es ist ein Text eines Flaneurs. Das ist ja David Wagner. David Wagner ist ein großer Flaneur und hier streift er durch Istanbul zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Boot.
Ständig sind sie im Stau.
Genau. Und da ist er meisterlich in diesen Beschreibungen. Und da kommt palimpsestartig auch diese verschiedenen Ablagerungen, die sich sozusagen auch in der Stadtgeschichte, in der politischen Geschichte, in der kulturellen Geschichte eingelagert haben, ganz großartig zum Ausdruck. Viele Völker Stadt wurde schon genannt, das große Trauma natürlich der Armenier, der Genozid 1914-15, der über allem sozusagen ragt, die jüdische Community, die auch eine große Rolle spielt. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich kein wirklicher Roman insofern, als er keine Handlung hat, die er aufbaut. Er hat eine so starke Protagonistin und da kann man ähnlich wie Nora Bosson fragen, funktioniert das am Ende? Weil diese Protagonistin ist in einer Weise so übergriffig in diesem Text, dass sie womöglich das, was eigentlich erzählt werden soll, vollkommen überstrahlt von ihrer absoluten Exzentrik. Die ist einfach so dominant und wird von dem Erzähler so wenig hinterfragt. Das ist die Arbeit, die dann der Leser tut. Aber es ist Prosa. Es ist ganz toll gearbeitete Prosa, aber es ist eigentlich kein Roman.
Die Frage ist ja, warum hat David Wagner sich entschieden, die Erzählerfigur als David Wagner anzulegen, die aber völlig blass ist? Also wenn Hans Kesselbach blass ist, dann weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll. Das ist eigentlich eine Nicht-Existenz. Das ist natürlich einerseits ein literarischer Trick, aber andererseits ist es auch ein Problem, weil dadurch ein extremes Missverhältnis in der Struktur entsteht, oder?
Ich habe es anders gelesen. Mich hat der Erzähler David Wagner auch mindestens so interessiert wie diese Werke ihn. Er erlebt ein Glück. Er kommt aus Berlin, hat westdeutsche Kindheit. Darüber hat er bisher seine Romane geschrieben. Also praktisch Gegenwart Berlins. Er rennt durch den Prenzlauer Berg und die Vergangenheit in Westdeutschland. Und jetzt ist er in Istanbul in der Türkei und da geht Türen auf. Da ist auf einmal Welt drin. Und dieses Glück, da will ich schon sanft widersprechen, Herr Otte, ist ziemlich gut charakterisiert. Zuerst dieses Glitzernde des Bosporus, da ist noch die Entfremdung drin, also da guckt er noch fremd drauf. Und wie dann diese Beziehung allmählich zu einer Freundschaft wird, keine Liebe, zu einer Freundschaft wird, das ist schon sehr, sehr gut gemacht und ganz selbstverständlich wird. Also das ist ja auch keine Mutter-Sohn-Beziehung oder so, es ist eine Freundschaft.
Aber so ganz klar wird diese Beziehung nicht.
Würden Sie nicht sagen, dass Sie ihn auch in einer Weise manipulativ geradezu missbraucht?
Er sie, würde ich sagen.
Ja, sie.
Ja, sie braucht ihn auch. Sie wird von ihm gesehen. Sie kann ihm das erzählen. Ich sehe das sehr viel stärker. Also sie hat jetzt die Gelegenheit, dass alle Seiten, komplizierten Seiten ihres Wesens ans Licht kommen können. Durch ihn. Also eigentlich wird sie verführt.
Sie ist sozusagen eine Geschichtenproduktionsmaschine wie das Internet. Sie konkurriert wirklich mit dem Internet. Ja. Wenn sie ihrem Eckermann dann auch immer sagt, look it up. Ja. Bei Wikipedia wirst du rausfinden, dass das alles wahr ist, was ich erzählt habe. Es ist aber vor allem eben diese Text, diese Geschichtenmanufaktur, die sie ist. Mhm. Und sie erzählt dem n'importe quoi. Mhm. Und er hat überhaupt kein Distanzverhalten ihr gegenüber. Er kann sich ihr gegenüber gar nicht anders als in Verehrung, und Sie haben von Glück gesprochen.
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir relativ wenig über diesen Erzähler erfahren. Wir reimen uns das natürlich irgendwie
aber zusammen. Warum? Die Frage ist doch, warum?
Nein, natürlich.
Warum sagt er nicht
rätselhaft
einmal?
Ja, weil sie so dominant ist.
Nein, seine
Yoko
Vergangenheit.
Yoko Ono, John Lennon, Faye Dunaway.
Alle
kommen vor. Alle waren bei Werkin auf der Couch.
Seine Vergangenheit, das stimmt, seine Vergangenheit wird auch deutlich. Also die Muttergeschichte wird immer wieder angesprochen, seine Vatergeschichte wird angesprochen. Es sind zwei Überlebende, die da miteinander kommunizieren.
Ja, so, und es ist ganz süß, wenn
ich muss noch was zum Roman sagen. Ich muss noch was sagen, Roman oder nicht. Ich habe die Zukunft der Literatur da gesehen, in manchen Punkten. Und die liegt nicht im Plot. Plot ist ausgedacht. Das ist irgendwie etwas, was.
Aber das
so,
wissen wir doch schon lange,
das hat
Herr Knippals. Der Plot ist schon sozusagen abgeräumt.
Sie liegt in den komplizierten Figuren. Und ich würde sagen, komplizierte Beziehungsstrukturen so darzustellen, das ist, kann gegenwärtige Literatur sein.
Aber wenn ich ganz kurz widersprechen darf, wenn er, der etwas blasse Erzähler, dann diesen Bosporus mit dieser Megastadt vergleicht, mit Boppard und dem Blick auf den Rhein, ehrlich gesagt, das funktioniert nicht.
Ich würde jetzt gerne ein kleines Experiment wagen. Und zwar, Christoph Schröder hat den Roman nicht gelesen. Aber, das haben wir noch nie gemacht, das ist eine Premiere jetzt hier in der SWR-Bestenliste. Er ist gewissermaßen in Ihrer Rolle. Er ist jetzt mal einfach nur ein Zuhörer. Und meine Frage an Sie ist, nach dem, was Sie jetzt gerade so gehört haben, animiert Sie das, den Text zu lesen?
Also keinesfalls. Nein, also ich habe Ihnen allen sehr gern zugehört. Wenn ich jetzt mal hier die Metakritik übernehme, ich fand das interessant, dieses Gespräch. Ich fand es auch unterhaltsam und amüsant. Ich bin doch froh, dass ich so kurzfristig angefragt wurde, weil ich habe Bücher von David Wagner sehr gerne gelesen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht meins, um es mal so zu sagen.
Sie verpassen was, Herr Schröder.
Ja, aber das passiert mir ständig im Leben. Also mit jedem nicht gelesenen Buch verpasst man oft was. Und ich glaube es Ihnen auch. Wie gesagt, ich halte David Wagner für einen echt wirklich sehr guten Schriftsteller. Aber
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er hier eine ganze Menge riskiert. Also nicht nur, dass er geografisch sich sozusagen in die Fremde begibt, auch erzählerisch tut er das, weil wir die Literatur von David Wagner ist wirklich also was ganz Exzeptionelles. Ich glaube, er hat Autofiktion geschrieben, da wussten die Deutschen noch gar nicht, dass es das gibt. Also das ist schon ein ganz, ganz besonderer Autor und er hat hier das erzählen wollen. Die Frage ist natürlich immer nur, funktioniert es? Also er hat Neuland betreten, ob es jetzt die neue Literatur ist oder die Zukunft der Literatur, wie Sie gesagt haben, da können wir noch weiter drüber streiten.
Können wir nicht sagen, dass alle vier Autorinnen und Autoren dieser Bücher heute wirklich was riskieren, dass das vier nicht konventionelle Bücher sind, sondern allesamt Bücher, in denen echt was gewagt wird?
Eins ist heute klar geworden, jedenfalls für mich, Werkin existiert. Und auch wenn ich meine leisen literarischen Zweifel habe, diese Frau würde ich gerne kennenlernen. Werkin, der neue Roman von David Wagner, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober und es ist das neue Prosawerk von Roman Ehrlich. Video Time heißt das Buch, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Es geht um einen jungen Mann, der in den 90er Jahren in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen ist, dorthin wieder zurückkommt und sich daran erinnert, wie er mit seinem Vater regelmäßig in eine Videothek gegangen ist, um dort sich die wirklich brutalsten Filme dieser Zeit auszuleihen. Herr Knipphals, der Autor nennt seinen Roman ganz bewusst, nehme ich mal an, Familienroman. In was für einer Familie wächst der Ich-Erzähler denn da auf?
Jetzt muss man von Werkin wirklich zurücktreten. Das ist eine andere Familie. Es ist eine in manchem dysfunktionale Familie mit einem tyrannischen Vater, der bei der Bundeswehr Ausbilder war, dann gefeuert worden ist, weil es Beschwerden gegen ihn gab. Also man muss ein sehr körperlicher Mensch sein. Und da als Gefängniswärter arbeitet. Die Mutter unterdrückt. Die Mutter ist ein bisschen dick, was der Vater ausnutzt, sie immer zu unterdrücken. Und den Bruder des Erzählers versucht er zu einem Tenniscrack zu dressieren, was eine Zeit lang ganz gut geht und dann aber nicht mehr klappt. Das gibt dann halt einen Armbruch und dann kann der Bruder nicht mehr Tennis spielen. Das hört sich alles ganz deprimiert an, ist es ein bisschen auch. Das Gegenbild dann in dieser Kleinstadt ist dann halt die Videothek. Dadurch kommen die großen Gefühle und die großen Geschichten nach Süddeutschland. Also Hollywood, Blockbuster, leihen die sich aus. Und das ist jetzt die interessante Wendung des Romans. Da gibt es eben aber trotzdem dann die Verbindung zum Vater. Also zuerst leihen die sich zusammen die Videos aus. Dann der Vater leiht sich dann immer die verbotenen Videos aus. Und der Jugendliche schielt dann natürlich da irgendwie hin. Also es gibt so eine emotionale, auch ein bisschen ödipale Verquickung über dieses Video. Irgendwann schnallt dann der Sohn, dass der Vater nicht mit ihm zusammen eigentlich dahin gegangen ist, sondern sich immer seine eigenen Sachen ausgeliehen hat. Also dass das gar keine gemeinsame Aktion war. Die versucht der Sohn aber aufrechtzuerhalten. Also es ist eigentlich auch eine Vatersuche. Die ganze Zeit, so schlimm der Vater eigentlich war.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, es gibt ja in dem Haus so eine Art Archiv, was abgeschlossen ist und was aber der Sohn dann irgendwann auch aufknackt und all die Filme sozusagen, die sind da katalogisiert und genau aufgelistet und er vergreift sich dann an den Streifen, die er dann eigentlich in dem Alter besser nicht hätte sehen sollen, oder?
Ja, also Pornos. Eine der Glanzszenen ist, wie da ein Porno erzählt wird. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also weil das ist aus dieser naiven Sicht erzählt, dass man wirklich denkt, es geht um die Handlung in dem Porno. Und dann kriegt der Sohn, dann der Erzähler halt allmählich mit, nee, es geht schon um andere Sachen. Und es geht um die Actionfilme bis hin zu Horror-Movies.
Ganz genau. Und in dem Buch sind auch einige Bilder aus den Filmen zu sehen, sodass man gleich einen plastischen Eindruck kommt.
Ein Satz vielleicht noch. Man muss unbedingt erwähnen, wie das erzählt ist. Nämlich ganz genau. Es ist ein ganz akribisches Erzählen und ein fast wie eine Doktorarbeit über die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen. Also dieser Sound klingt
chirurgisch.
chirurgisch. Mhm. Ja. Und ein bisschen altklug und dabei aber auch völlig ernst, also völlig unironischer Sound. Man merkt, man kann rauskommen aus dieser kleinen Stadt, indem man das erzählt.
Ich glaube eher, dass da die Zukunft des Erzählens und der Literatur steckt. Aber darüber können wir gleich sprechen. Wir hören jetzt erstmal eine, ich glaube, ganz prägende Passage, in der es dann auch um den Ich-Erzähler geht und seinem Verhältnis zum Vater. Johannes Wördemann liest aus Videotime von Roman Ehrlich. Bitte sehr.
Es war das erste Mal, dass ich meinen Vater in seiner Gefängniswärteruniform gesehen habe, die ihn sofort sichtbar veränderte. Seine Haltung, seine Ausstrahlung. Und die mir gleich wie eine Verkleidung oder ein Kostüm vorkam für die Rolle, die er hier zu spielen hatte. Diese Rolle, das spürte ich deutlich, ohne dass er ein Wort darüber hätte verlieren müssen, sah keine vertraute Interaktion zwischen uns vor, überspielte die Tatsache, dass ich sein Sohn und er mein Vater war, machte ihn zum Aufseher und mich zum elektrotechnischen Praktikanten. Tatsächlicher, faktischer noch als mein Kittel, die Schraubenzieher in meiner Tasche oder der Arbeitsauftrag von Herrn Letterau. Er trug ein beigebraunes Hemd und eine schwarze Krawatte, dazu eine perfekt gebügelte dunkelbraune Anzughose und einen breiten Ledergürtel, an dem ein Handschellenholster hing und der gleiche Schlüsselring mit Nylonschnur wie bei seinem jüngeren Kollegen. Sogar sein Schnurrbart kam mir in dem Moment makellos und frisch gebürstet vor. Wahrscheinlich, dachte ich, gab es im Gefängnis eine Wäscherei, wo er seine Uniform reinigen und bügeln lassen konnte. Jedenfalls habe ich nie gesehen, dass er auch nur einen Teil davon nach Hause gebracht hätte, wo er fast ausschließlich in den bequemen Trainingsanzügen auftrat, in denen er auch die Plätze des Tennisvereins instand hielt, bei den Matches meines Bruders am Spielfeldrand stand oder ihm im Training die Bälle zuspielte. Mein Vater war, soweit ich das sehen konnte, unbewaffnet. Er trug keinen Taser und keine Pistole am Gürtel und hielt keine Schrotflinte in den Händen wie die Wärter aus Natural Born Killers. Neben ihm an der Wand stand ein breites Holzregal, dessen Fächer mit den bunten Pappschachteln verschiedener Brettspiele gefüllt waren, wodurch die autoritäre Ausstrahlung seiner Körperhaltung ein wenig gebrochen wurde. Gleichzeitig wurde aber auch das Lustige und Bunte der Schachteln und der Schriftzüge der Brettspiele vom strengen Ernst des danebenstehenden Justizvollzugsbeamten beschattet, bekam eine weniger spaßige Anmutung, als wäre die Aufgabe meines Vaters in diesem Raum nicht die Überwachung von Gefangenen oder elektrotechnischen Praktikanten, sondern die Durchsetzung der Regeln, sollte es dazu kommen, dass eines dieser Brettspiele aus dem Regal genommen wurde, um damit zu spielen.
Johannes Wördemann las aus Videotime. Der Roman von Roman Ehrlich ist im S. Fischer Verlag erschienen. Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Sandra Kegel, es geht, wir haben es gerade eben gehört, um Regeln und um Regelverletzungen in einer Provinz, die ansonsten ja nicht so viel zu bieten hat für Jugendliche. Vielleicht eben einen Tennisplatz, auf dem man dann vom Vater getriezt wird. Da ist es auch kein Wunder, dass die Kinder und Jugendliche, die die Möglichkeit haben, eben zur Videothek marschieren, um sich da die Welt reinzuholen. Ein Großteil des Romans besteht in der Beschreibung nicht nur der Familienverhältnisse, sondern eben auch in der Analyse der Filme. Hat sie das literarisch überzeugt?
Absolut. Total. Um den Roman selbst zu zitieren, einer der Schlüsselfilme, der hier immer wieder vorkommt, ist Arnold Schwarzeneggers Total Recall, die totale Erinnerung. Und genau das ist das, was hier gemacht wird. Und das ist literarisch extrem raffiniert. Wir haben es ja mit einem Erzähler zu tun, der diese Orte abschreitet, die Orte seiner Kindheit. Und er erinnert sich, und er erinnert sich so minutiös. Und wenn wir das nochmal vergleichen mit Nora Busson, das ist ein Text oder ein Roman, der über die Vererbung von Gewalt ganz zentral nachdenkt. Denn schon die Eltern des gewalttätigen Vaters, den wir eben gerade kennengelernt haben in der Textstelle, die vorgelesen wurde, dem Gefängniswärter, schon der Vater dieses Vaters war im Krieg und der Vater seiner Ehefrau war im Krieg. Und wie erinnert wird von dem Erzähler, war womöglich die Liebe der Eltern in dieser Kriegserfahrung von deren Eltern begründet. Und das sozusagen trägt sich weiter über, wir haben es schon gehört, über das martialische Tennistraining am Bruder und bei ihm, dem Erzähler, dem dicklichen Kind, der von dem Vater verachtet wird, im Konsumieren von Horror und pornografischen Filmen. Und das ist ganz toll miteinander verwebt. Das ist einfach unglaublich präzise geschildert, diese Erinnerung dieses jungen Erwachsenen an diese Kindheit, an diese Filme. Das ist natürlich vermischt mit der Reflexion des Autors Roman Ehrlich. Sie sagten eben, es ist fast eine Doktorarbeit. Es ist aber nie belehrend. Es ist nie altklug. Es ist etwas, das mich klüger hat aus dem Buch rauskommen lassen, als ich reingegangen bin.
Christoph Schröder, der literarische Clou scheint mir ja zu sein, dass er diese Erzählebenen verschwimmen lässt, ja. Dass man eben irgendwann nicht mehr genau weiß, sind wir jetzt in einem dieser Monster- und Horrorfilme oder sind wir schon wieder in der bayerischen Provinz? Ja. Und das ist tatsächlich im Grunde genommen das besonders Unheimliche. Ist dieses Buch selbst wiederum ein Horrorroman?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich muss, weil schon so viel gesagt wurde, was, glaube ich, dieses Buch charakterisiert, ich muss mal was Privates erzählen. Also von mir, nicht von Ihnen, keine Sorge. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen um 6 Uhr morgens am Flughafen auf dem Rückflug von dem Urlaub und bin um 22 Uhr in Frankfurt gelandet und hatte das Buch durchgelesen. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Und jetzt denkt man, das klingt alles so ein bisschen abstrus, was hier erzählt wird. Also Video in 10 Jahren, wenn dann Leute im Publikum sitzen, muss man erst erklären, was das ist. Video, dann diese bundesrepublikanische Kindheit. Roman Ehrlich ist in Neuburg an der Donau. Es kommt auch immer wieder das große Autowerk in der Nähe. Das ist Audi in Ingolstadt vor, aufgewachsen. Also diese Bundesrepublik 90er Jahre, End 80er, 90er Jahre. Die klassische Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder. Dirk Nippals hat gesagt, das klingt alles so ein bisschen deprimiert. Das klingt nicht nur so. Das ist ein ganz unheimliches Buch, weil es hinter dieser Fassade Szenen entwirft. Es gibt Szenen in diesem Buch, die werde ich nie vergessen. Es gibt da ein italienisches Restaurant, da muss der Ich-Erzähler, weil er eben beim Tennis nicht mitspielen darf, am Tag, wenn Tennisturniere ist, muss er immer dahin laufen und das ist in so einem Schlösschen untergebracht, muss die Verpflegung dann für die Tennisspieler holen. Und diese Gastwirte, die italienischen Gastwirte, haben eine Tochter, Lotta.
Lotta Continua.
Genau, Lotta Continua, genau. Mit der passiert dann etwas zwischen den beiden. Die schließen sich dann immer in ihrem Zimmer ein und ziehen sich voreinander aus. Mehr passiert nicht, also nicht in sexueller Hinsicht, aber sie machen so Dinge wie, ich erzähle das jetzt einfach mal, sie pulen sich gegenseitig unter den Fußnägeln das raus, was da drunter ist und lassen den anderen daran riechen. Die machen ganz weirde Sachen und dieser ganze Roman ist so angefressen von dieser, ja, das englische Wort Weirdness, von dieser Unheimlichkeit, die da in dieser Kleinstadt lauert unter dieser Oberfläche. Und das passiert natürlich auch dadurch, dass diese Ebenen der Filme ineinander verschwimmen und auch die Ebene im Übrigen des erwachsenen Ich-Erzählers, der zurückgekommen ist in diesen Ort, weil der Vater krank ist, die Mutter ist schon lange weg, der Vater ist alleine da und er soll sich mal noch um den kümmern, soll nach dem gucken und er läuft eben die Stationen seiner Kindheit und Jugend so ab. Und es gibt am Ende des Buches einen Hinweis, der sagt, der Autor des Buches ist mit den Figuren im Roman nicht verwandt. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, also wenn wir Glück haben.
Ich würde aber sagen, über die Frage, die Sie gestellt haben, ist es ein Horrorroman oder der Roman ein Horrorfilm? Was er auf jeden Fall ist, ist, er erzählt filmisch. Mhm. Also man betritt diese Milieus, man betritt diese Interieurs und die sind, also allein die Klassenerzählung, die hier geleistet wird, von der Wohnung des Erzählers, so eine Mietskaserne aus den 50er Jahren, das wird so genau erinnert und geschildert. Also man riecht das förmlich im Treppenhaus, wie das da ist, ja, wo es so ein bisschen nach Pipi riecht und nach irgendwelchem Müll, der nicht so ganz. So, dann gibt es den einen Freund, der wohnt in einem freistehenden Haus, fast eine Villa, der hat ein Autohaus. Dann gibt es den türkischen Freund, der hat nochmal ganz andere Behausung. Dann gibt es das Schlösschen mit dem Tennisplatz. Und wie da diese sozialen Interaktionen stattfinden und wie er das beschreibt, das ist wirklich ganz, ganz besonders und ganz herausragend.
Einen Aspekt würde ich gerne noch hinzufügen, das ist der Pubertät. Ja. Das ist ein Roman, ehrlich, hat wirklich verstanden, was Pubertät ist, was das für eine peinliche Lebenszeit ist und wie man da reingehen muss. Und da ist wirklich unerschrocken, wie er das erzählt. Das ist wirklich sehr, sehr unerschrocken. Deshalb Horror, da würde ich das ein bisschen relativieren. Pubertät ist in gewisser Weise Horror.
Das meinte ich. Darauf wollte ich hinaus. Der Witz, so lese ich den Roman, ist, dass er diesen Horrorblick nutzt, um dieses Coming-of-Age-Gefühl neu zu erzählen.
Ja.
Also er macht was mit dieser Grundkonstellation, so Ungeheures, das habe ich so auch noch nicht gelesen.
Ja, das stimmt, aber es reicht, glaube ich, nicht, um diesen Roman zu beschreiben, der ja eigentlich sehr seriell aufgebaut ist. Also die Szenen, man versteht das Prinzip relativ schnell und trotzdem wird es einem nicht langweilig. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der sagt, das ist doch viel zu lang, das Buch. Es war mir vollkommen egal, ich hätte es auch noch weitergelesen, weil das, was Sandra Kegel gesagt hat, nämlich, ich glaube, die zentrale Figur dieses Romans ist natürlich der Vater und dieser Vater ist ein Träger von Gewalt und das ist ein Roman über Deutschland in dieser Kleinstadt. Alles andere stimmt mit Sicherheit auch und das mit der Pubertät ist ein sehr guter und richtiger Gedanke, aber im Grunde genommen ist es ein Roman darüber, wie in dieser Bundesrepublik, die ja ausläuft, dann von der Bonner in die Berliner Republik übergeht, was da unten in Süddeutschland nicht so richtig interessiert, aber wie in dieser Bundesrepublik, die wir uns und die ich mir auch sehr gerne immer noch als ein sehr friedliches Land erzähle, eigentlich die Kontinuität von gewaltvollen Prägungen eigentlich sozusagen dominant war. Und das auf diese raffinierte und ich finde auch unglaublich unterhaltsame Weise zu machen, das ist schon ein tolles Buch.
Kein Widerspruch.
Ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Videotime von Roman Ehrlich steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Oktober. Noch ein kurzer Hinweis auf den Spitzenreiter. Ich finde, das sollte man tun. Wir können ja nicht über alle Bücher sprechen, die auf dieser SWR-Bestenliste stehen. Aber ich finde, in diesem Fall mache ich das mal. Auf Platz 1 steht nämlich der aus dem Nachlass von Peter Kurzeck herausgegebene Roman Frankfurt, Paris, Frankfurt. Es ist das letzte Buch seines unvollendet gebliebenen Zyklus Das alte Jahrhundert. Und ich finde, es liest sich tatsächlich wie eine Aufforderung, sich mit dem Werk des Autors zu beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass so ein Buch, was wieder entdeckt wird oder überhaupt erstmal hervorgebracht wird, auf Platz 1 der SWR-Bestenliste steht und im Grunde genommen damit auch quer zu allen Empfehlungen, die es sonst so gibt und Aktualitäten. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet, aber auch als Flyer in dem gut sortierten Buchhandel. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in der Zehnscheune in Ladenburg zu Gast Dirk Knipphals, Sandra Kegel und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.